Eckart!
Jan!
Ja, Mensch, da waren wir eine ganze Woche zusammen und jetzt das erste Mal wieder Podcast aufnehmen, getrennt.
Ey, ich habe das Gefühl, ich habe das heute Morgen vorm Aufstehen, also quasi vor, ich liege seit 2 Uhr, lag ich wach im Bett rum, guten Morgen Jetlag, habe ich so gedacht, ich habe das Gefühl, es ist schon wieder irgendwie 3 Monate her, dass wir in Amerika waren.
Ja, das ist irgendwie ein relativ harter Satz gewesen, ne? Irgendwie, ich finde es auch befremdlich, gerade was das Wetter angeht, eben noch in Shorts den ganzen Tag verbracht, jetzt mit dicker Winterjacke, Mütze, Handschuhen teilweise und es
Ja,
regnet die
ja.
ganze Zeit, ne? Schon krass.
Ja, aber guck mal, wir hatten nur, in Anführungszeichen, jetzt ungefähr 20 Grad Temperaturdifferenz. Wären wir letzte Woche zurückgekommen, wären es 30 gewesen fast.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin auch froh, dass wir nicht in Schnee direkt
Ja.
reingelandet sind. Also in München lag ja noch Schnee, als wir gelandet sind, aber den Rest nicht. Ja, Kinder, wir sind also wieder zurück in Deutschland. Das kann man mal festhalten, ne?
Genau, ja. Mich hat jemand gestern gefragt, sag mal, war es eigentlich kalt in München? Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich habe nur aus dem Flughafen rausgeguckt.
Ja, das Leben. Ja, das könnten wir auch mal eine schöne Folge machen, ne? Unser Leben in vollen Zügen beziehungsweise in vollen Flughäfen. Wir sind wieder zurück. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über Autofahren in Amerika, da
Ja.
uns Molle, liebe Grüße, per WhatsApp nämlich geschrieben hat. Die Island-Folge fand ich besonders schön, da ihr viel rumkommt, könnt ihr sowas gerne öfter machen. Die hat eben schon zurückgeschrieben, machen wir gerne. Leider haben wir ja oft nicht so viel Zeit zu fahren. Wir waren jetzt aber 8 Tage in Amerika, da können wir zumindest ein bisschen erzählen über, wie fährt man in Amerika denn Auto?
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich wieder richtig Deutsch sprechen kann. Ich komme gerade aus Los Angeles.
Ja, vielleicht ganz generell, wenn ihr uns auch Fragen oder Themen mitgeben wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder per WhatsApp über die 0170 9200714, die ist auch hier im Beschreibungstext vom Podcast entsprechend aufgelistet. Oder wir haben jetzt eine Community sozusagen. Nee, die heißt doch so, ne? Also
Ja, das
eine
heißt
Ausfahrt
WhatsApp
TV.
Community, genau.
WhatsApp-Community, der Link, den findet ihr auch im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge.
Ja, weißt du, wer da übrigens tatsächlich auch mit dabei ist in dieser Community? Also wirklich unglaublich für alle Zuhörer, die können, der ein oder andere hatte schon mal Glück, tatsächlich einen Satz mit ihm zu wechseln.
Ich habe fast das Gefühl, die Zuhörer kommen nur in die Community, um mit ihm zu kommunizieren.
Ja, es ist so ein geheimer Kanal, so, ne? Wenn du eigentlich mit ihm sprechen möchtest, geht es nur über sein Booking.
Ja.
Da musst du eine Anfrage schreiben. Aber in unserer Community kann man tatsächlich auch mal mit Jens Stratmann schreiben.
Fühlst du dich da auch ein bisschen benutzt, Eckart?
Du meinst mit wie benutzt?
Naja, dass die Leute uns benutzen, um mit Jens Stratmann von Electric Cars Kontakt aufzunehmen.
Du meinst von Voice-over Drive, meinst du? Nein, das bin ich ja gewöhnt. Ich bin ja gewöhnt, dass die Leute uns bei YouTube nur gucken und bei Spotify und überall nur hören, damit es um Jens geht.
Gut, lieber Jens, schöne Grüße mal an dieser Stelle. Ja, mit Jens spreche ich gleich noch. Ist voll lustig. Aber gut, weil ich habe seine Telefonnummer.
Nein.
Okay, komm, lass uns direkt
Ich
einsteigen.
habe sie gelöscht, kannst du mir mal sagen?
Nein. Wir sind zwar ein Autopodcast, Musik ist uns aber wichtig, so nehmen wir in jeder Podcast-Folge 6 Songs mit auf unsere Ausfahrt-TV-Playlist, die ihr auf Spotify findet. Alternativ könnt ihr im Browser ausfahrt.tv/podcast aufrufen. Da haben wir einmal die ganzen Bezugsquellen dieses Podcasts, aber auch die Playlist verlinkt. Und ich fange einfach an.
Okay.
Ski Low, I wish I was a little bit taller.
Kenne ich nicht. Was ist das?
Hip-Hop, das ist, ich meine, das ist sogar aus der Zeit, als ich noch in Amerika als Austauschschüler war. Kann auch sein, dass es ein bisschen später war. I wish I was a little bit taller. Taller. Das ist aber ein guter Song zum Autofahren.
Okay, gut. Alle meine 3 Songs, die ich heute hinzufüge, sind mal wieder so Songs, wo ich mich jetzt schon freue, die im Auto zu hören. Erster Song ist N'oubliez jamais von Joe Cocker.
Ich wusste gar nicht, dass der auf Französisch mal gemacht hat.
Ja, das ist ja immer nur, das ist ja nicht der ganze Song auf Französisch, sondern das ist ja immer so.
Ich kenne den bestimmt, aber er sagt mir so vom Titel jetzt gerade gar nichts. Das finde ich auch immer wieder sehr schön und überraschend. Mein zweiter Interpret ist Hani El Khatib, oder wie man das auch immer ausspricht. Fuck It, You Win.
Aha, kenne ich auch nicht.
Ist ein großartiges Album, ist so ein bisschen Rock, also so kratzige Gitarren, kratzige Stimme. Ich habe zwei Alben von dem tatsächlich auch im Regal stehen als CDs, weil ich ihn so cool fand, ja. Und eigentlich könnte ich das ganze Album dazufügen, aber ich muss da irgendwie langsam anfangen.
Ja, okay. Also muss ich auch unbedingt mal reinhören. Habe ich noch nie gehört, weder Interpret noch Titel. Aber gut. Ja. Mein zweiter Titel kommt von Mike Oldfield und zwar Shadow on the Wall.
Das ist ganz geil. Du haust gerade einen Klassiker nach dem anderen raus quasi. Ne? Also ich bin mir sicher, dass ich das Joe Cocker-Lied auch kenne. Egal. Ich habe ja was Eingängiges zum Schluss auch, nichts Deutsches. Ich muss mal wieder an meine Deutschquote denken, glaube ich. Vance Joy Riptide.
Das kenne ich.
Ja.
Das kenne ich. Ja. Ich erfülle dieses Mal die Deutschquote mit Rio Reiser und dem Song Geld.
Sehr schön. Ja, haben wir das hervorragend durchgespielt, ne? Das Thema. Und können uns jetzt auch gleich wieder umstellen. Ich bin hier aus dem Flieger rausgehüpft nach dieser langen Odyssee. Wir sind ja über 12 Stunden haben wir im Flieger gesessen, von Los Angeles nach München. Und genau. Von München dann nach Hannover bin ich noch geflogen. Den letzten Flug dann ohne Eckert, aber zusammen mit Dean. Und dann habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Und ich finde es immer sehr faszinierend, gerade wenn man so einen harten Bruch hat. Also gerade das Fahren Amerika, Deutschland, finde ich, unterscheidet sich ja kolossal.
Ja, extrem. Dass
man trotzdem ins Auto einsteigt, die Zündung dreht und fährt. Und irgendwie ist, ja, man ist schnell wieder drin.
Das ist Muscle Memory. wie mir Profis sagen.
Okay. Das kann gut sein. Aber ja, fangen wir doch mal an. Fahren in Amerika. Was findest du am krassesten? Also was da ganz anders ist als bei uns?
Jetzt kommt's, pass auf. Jetzt kommt Eckart der Allmann-Spießer raus. Wie immer. Am krassesten finde ich, wie hartnäckig Amerikaner es ignorieren, ihr Licht einzuschalten beim Autofahren. Okay. Nein, also das hat mich schon die ersten Tage ein bisschen belastet, aber so rein vom Fahren, was gibt es für mich eine Sache, die so viel besser ist als in Deutschland und die ich mir eigentlich auch für Deutschland wünsche, und zwar die Positionierung der Ampeln an einer Kreuzung.
Okay. Ja, also in Amerika hängen die Ampeln in der Regel hinter der Kreuzung, oben über der Kreuzung, sodass du sie immer sehen kannst, egal ob du auf Platz 15 stehst oder in der Pole Position.
Genau, und auch egal, was du für ein Auto fährst, egal ob du in einem ganz flachen Sportwagen sitzt, da musst du dich nicht irgendwie verrenken und so wie bei uns dann nach oben durch die Windschutzscheibe schielen auf die Ampel, wenn du nicht gerade eine auf deiner Höhe an der Seite hängen hast, sondern dadurch, dass ja die ganze Kreuzung dazwischen ist, siehst du es halt immer.
Ja, das bedingt natürlich, dass die komplette Kreuzung mit Masten ausgestattet ist, an denen dann wieder irgendwelche Kabel hängen.
Sonst aber in ja nicht Deutschland, möglich, ne? Aber wenn man sich das überlegt, in Deutschland stehen ja auch überall diese Ampelmasten rum, nur dass sie eben direkt auf meiner, also ja, an meiner stimmt. Haltelinie stehen. Also hast du ja auch überall
sie diese einfach Kronen. Nur auf die andere Seite stellen. Ja. Ich halte mal dagegen und ich fürchte auch, du wirst mir beipflichten. Für mich der krasseste Unterschied zwischen Amerika und der Deutschland ist die Angst vor dem Schutzmann.
Echt?
Ja. Also ich habe absolut Panik, dass ich mal in Amerika rausgezogen werde, was da ja relativ üblich ist oder gar nicht so unüblich im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland weiß ich, da sind die Kollegen von der Polizei, da weiß ich, wenn du nett zu denen bist, sind die in der Regel auch sehr nett zu dir und ich kann mich vernünftig ausdrücken. Ich weiß, die verstehen mich auch hundertprozentig und in der Regel weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Und in Amerika alleine dieses Anhalten und nicht aussteigen, am besten Hände aus dem Fenster halten und bloß keine hektischen Bewegungen machen, weil die da mit der Knarre am Start sind und halt auch gewohnt sind, dass Autofahrer eine Knarre mit dabei haben, ist für mich absolut panisch. Also das finde ich ganz schlimm.
Echt?
Und ich bin in Amerika noch nicht einmal rausgezogen worden, das kommt auch dazu.
Obwohl also ich diese Angst habe gibt's bei mir irgendwie überhaupt nicht.
Denn,
aber ich habe natürlich auch schon mal drüber nachgedacht, ja klar.
Solltest du mal die einschlägigen Filme und Berichte dir angucken.
Ja, ja klar, ich weiß. Und ich habe natürlich da auch drüber nachgedacht. Und ich habe auch natürlich, also ich hatte ja nun noch nicht so oft die Gelegenheit, da zu sein. Aber ich habe auch, bevor wir hingeflogen sind, darüber, ich weiß noch, wie ich im Bett abends am Abend davor lag, weil ich natürlich nicht schlafen konnte, weil ich so aufgeregt war, darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich, ich habe sogar noch einen Artikel gelesen, wie verhält man sich richtig, wenn man rausgezogen wird in Amerika von einem Streifenwagen. Und habe dann aber gedacht, ja gut, okay, eigentlich ist es, ich meine, wenn man sich da ruhig verhält und irgendwie freundlich ist, so war mein Eindruck, aber wie gesagt, also ne, ich wurde auch noch nie rausgezogen, wenn man sich da ruhig verhält und freundlich ist, hatte ich immer so den Eindruck, dass da, ja, das auf Gegenliebe stößt.
Also bei mir fängt das an, so dieser Klassiker, wenn du deutsche Polizeikontrolle hast, ich bleib ja nicht im Auto sitzen, ich steig ja in der Regel aus. Und man ist ja in der Regel auch so ein bisschen genervt dabei. Ne? Scheiße, erwischt worden oder Scheiße, was wollt ihr denn von mir? Und da dann wirklich auch dran zu denken, in der emotionalen Situation gerade, hinter dir ist Blaulicht, Pullover, und du denkst schon so, hier, was, links rausfahren, rechts raus, was willst du denn von mir? Und dann im Auto wirklich sitzen bleiben und das finde ich schon, dann stolziert da so ein Kerl auf dich zu oder eine Frau halt auch mit der Hand an der Wumme quasi. Oh, sehr unangenehm. Alles.
Also aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich da mir nicht so die Gedanken mache, weil ich gar keinen Vergleich habe, denn ich wurde auch in Deutschland noch nie im Auto von der Polizei angehalten.
Echt?
Alter, das ist ja witzig. Ich wurde immer nur auf dem Zweirad angehalten und da ergibt sich ja gar nicht die Frage mit Aussteigen oder nicht und dies und das, sondern da hältst du halt an und steigst ab und machst die Karre aus und stehst neben deiner Karre. Ja, aber
das ist anders in Amerika, ne? Du bleibst auf der Karre sitzen.
Auf dem Motorrad auch?
Ja, hast du nicht die einschlägigen Videos gesehen, wenn die Jungs da mal rausgezogen werden?
Nein.
Also das Cleverste, was du machen kannst auf der Karre, ist auf der Karre sitzen bleiben, Schlüssel abziehen und vor dich werfen.
Warum das denn?
Ja, damit die wissen, dass du nicht abhaust.
Okay.
Weil du könntest ja, du weißt ja mit der Karre, irgendwie, wenn die ausgestiegen sind, bist du ja schon weggefahren. Und um ihm zu signalisieren, hier, ich mache nichts Böses oder so, oder ich bin ganz entspannt, ziehst den Schlüssel ab und wirfst den neben die Karre oder vor dich, also dass er das halt auch sieht, und dann weiß er, du fährst nicht weg.
Okay.
Und das würdest du ja in Deutschland niemals machen, da wirst du ja nicht mal auf die Idee kommen.
Nee, also ja, ausmachen ja, aber.
Ne? Ja, ausmachen, steigst du ab oder so, aber da in Amerika sollst du halt sitzen bleiben. Die fragen immer explizit, also wenn man sich die einschlägigen Videos anguckt, gibt es ja Bikers and Good Cops und Bikers versus Bad Cops und so, diese Serien halt. Da siehst du das halt genau, wie das läuft und dass die Polizei auch mit als erstes den Schlüssel abzieht, wenn sie zu dir kommen. Und wenn die dann sagen, hier, sie wollen die Papiere sehen, dann fragt der Biker in der Regel sehr höflich, ob er absteigen dürfte, weil die Papiere wären unter seinem Sitz, unter seiner Sitzbank.
Okay, ja, also das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass gerade wenn der dann sagt, okay, ich brauche mal ihren Führerschein und hier die Zulassung, dass du dann auf jeden Fall sagen sollst, ja, ich wollte ihnen nur vorher sagen, die sind bei mir im Handschuhfach, da muss ich jetzt hingreifen, da ist keine Waffe oder sowas.
Ja,
aber das finde ich halt so, also ja, okay, da gebe ich dir recht, aber ich finde das so absurd, ne, dass eben weil die Polizisten damit rechnen müssen, dass du vielleicht eben auch Scheiße baust, weil du in Amerika die Möglichkeit hast, dass da einfach jeder, bisschen bundesstaatenabhängig, aber jeder eine Knarre am Start hat.
Ja,
ist schon irgendwie, hast schon recht, das ist ein bisschen beklemmend.
Ja, also das ist so, das ist wirklich meine Hauptangst in Amerika. Jetzt nicht, dass ich da super ängstlich fahre, ganz im Gegenteil. Aber immer, wenn ich einen Polizeiwagen sehe, schwingt bei mir eine ganze Menge Respekt mit. Und der ist anders gelegen als die Polizei in Deutschland. Ich sehe die Polizei durchaus immer noch als Freund und Helfer wahr. Und habe bisher auch keine negativen Erfahrungen gemacht mit der Polizei hier in Deutschland. Auch in Amerika halt, wie gesagt, nicht. Aber das ist halt für mich ein Riesenunterschied, also wie du dich dazu verhalten hast. Lustig aber auch, jetzt mal umgedreht, was ich natürlich witzig finde, ist in Amerika die Art, wie sie Geschwindigkeitsverstöße messen und dann auch verfolgen. Mhm. In Deutschland kennst du es ja, dumm, bist du eine Blitze gefahren oder manchmal lasern sie dich halt auch. In Amerika wird ja ausschließlich gelasert. Und dann muss der Polizist dich aber auch noch einfangen. Ne? Also der lasert dich, der merkt so, oh, der ist zu schnell gefahren. Und dann fährt er halt aus seiner Lücke, in der er stand, raus oder aus seinem Versteck, fährt dir hinterher mit Blaulicht und wird dich dann überzeugen, rechts rüber zu fahren. Und das Witzige ist halt, wenn du in Deutschland, überleg dir mal, also jetzt rein fiktiv, ne? Nicht, dass ich das jemals erlebt habe, aber so eine Hochgeschwindigkeitskolonne, wie man sie halt hin und wieder mal sieht auf der Autobahn, also jetzt nicht gewollt, sondern einfach fünf Business-Casper fahren in ihrem Audi A6 hintereinander. Ne, alle mit 220 oder so und ich sag mal ausreichendem Abstand. Und dann ist da irgendwo eine Blitze. Und dann wird der erste geblitzt. Und wenn du gerade, wenn du so schnell fährst, kannst du ja gar nichts mehr machen, dann hast du die ganze Kolonne im Blitzer hängen. Darum fahren ja viele dann auch mit Abstand, ne, damit sie zur Not das auch sehen, wenn geblitzt wird. Aber in Amerika wird halt immer nur einer rausgezogen. Und in meiner Frühzeit, also ich bin ja schon vor 30 Jahren das erste Mal in Amerika gewesen und dann nach meinem Austausch ja auch direkt wieder rübergeflogen, zwei, drei Mal in den Urlaub. Haben wir das immer so gemacht, wir haben uns mit ausreichend Abstand hinter so ein Highspeed-Fahrzeug gehängt, sodass wir den immer noch gesehen haben, ganz entspannt, aber einen deutlichen Abstand hatten. Und ich habe es dreimal tatsächlich erlebt auf einer Strecke von Florida nach Kentucky, dass sie den ersten dann weggecasht haben. Wir sind dann ins zweite Glied wieder gerutscht, haben gewartet, bis der nächste uns überholt hat und haben uns wieder hinter den gehängt. Sind also sehr schnell durch Amerika gefahren, ohne jemals blank geworden zu sein. Und dann frage ich mich auch manchmal, wie dumm die Amerikaner sind. Was ich lustig finde, es scheint ja keine Blitzer-Apps zu geben. Hast du da mal recherchiert für Amerika?
Nein, die scheint es tatsächlich nicht zu geben. Was es aber in Amerika gibt, und da weiß ich aber nicht, ob das erlaubt ist oder ob das auch irgendwie eigentlich nicht erlaubt ist oder eine Grauzone ist. In Amerika fahren ja viele, eben weil die Polizisten immer mit so einer Radar-Gun dann am Straßenrand stehen, mit so Radardetektoren rum.
Ja, unfassbar, das kenne ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Das erscheint mir gar nicht mehr so sinnvoll in der heutigen Zeit.
Ich habe vor kurzem erst bei TikTok ein Video gesehen, wo jemand so ein Ding mal vorführt.
Ah, ja, dann scheint es sich noch zu geben. Also ich weiß, es war bundesstaatenabhängig tatsächlich, damals zumindest vor 30 Jahren, ob du so ein Ding nutzen durftest oder nicht. Kentucky durftest du mit den Dingern fahren, in Virginia nicht. Also das ist mir noch im Hinterkopf. Das wird also wieder auf Staaten. Aber ja, lustig, dass es die Dinger noch gibt halt. Hätte ich gar nicht gedacht so.
Ich möchte aber gerne mal wieder zurückkommen. Wir sind ja eigentlich reingekommen in dieses Thema mit, was unterscheidet sich denn in Amerika mit dem Autofahren? Und ich möchte mal ganz vorne anfangen, denn wenn ihr nach Amerika zum Urlaub oder für eine Dienstreise oder was auch immer kommt und das Thema Autofahren für euch eine Rolle spielt, dann ist das ja in der Regel so, dass ihr da einen Mietwagen habt. Und ich finde, schon da unterscheidet sich das massiv zu Deutschland. Also schon bevor du ins Auto steigst, denn es war so, den Mietwagen habe ich alleine geholt. Weil Dean und Jan, die mit waren, Verspätung hatten, weil der Flug, da gab es Probleme mit dem Flug, die kamen also später an. Ich bin vom Flughafen also zu Herz gefahren, da haben wir das Auto gemietet, nicht gesponsert. Wir haben hier keinen gesponserten Beitrag, es gibt auch andere gute Autovermieter. Wir haben es jedenfalls bei Herz gemietet und dann ist das in der Regel so in Amerika, gerade an einem großen Flughafen wie in Los Angeles, da sind ganz viele Vermieter zusammen und dann sind da gigantische Parkplätze und dann stellt man sich da an und unterschreibt seinen Wisch und sagt, ja, hier, alles klar, bezahlt. Und dann kriegt man einen Zettel in die Hand gedrückt und dann sagt er, ihr Auto steht auf Parkplatz so und so. Und ich habe in meinem Fall dann eine vierstellige Nummer bekommen und hat er gesagt, gehen Sie aus der Tür raus, nach links, ungefähr 300 Meter und auf der rechten Seite kommt dann die Reihe, wo Ihr Parkplatz ist. Und dann gehst du da los, kriegst keinen Autoschlüssel in die Hand, sondern gehst auf einen gigantischen Parkplatz, suchst nach dem Stellplatz, den du gerade genannt bekommen hast und dann steht da dein Auto und in allen Autos liegen die Schlüssel drin. Also du kannst einfach einsteigen, setzt dich rein, schmeißt dein Zeug ins Auto, stellst dir alles ein, lässt die Karre an und dann fährst du von dem Parkplatz raus. Und erst bei der Ausfahrt des Parkplatzes ist dann nochmal so ein Pförtnerhäuschen und da wird nochmal kontrolliert, da musst du deinen Führerschein nochmal vorzeigen und deinen Mietvertrag und dann kontrollieren die, hast du wirklich das Auto, was dir zugewiesen ist, dass du da halt kein Falsches mitnimmst. Und das finde ich schon so außergewöhnlich, als ich nämlich das letzte Mal in den USA war, letztes Jahr mit meiner Frau, haben wir bei einem anderen Vermieter das Auto angemietet und da war das Deutscher, also der hatte einen kleineren Parkplatz und da haben wir ist wirklich einer mit uns zum Mietwagen gegangen, so wie man das in Deutschland auch kennt. Und ich finde das sehr
Vermieter.
Ja, genau, das war bei Sixt. Und ich fand das sehr befremdlich dieses Mal anfangs, dass du halt einfach nur diese Parkplatznummer bekommst und dann da ohne Ende Autos bis zum Horizont stehen und du halt dir deins quasi dann suchst.
Ich glaube auch der ganze Vermietprozess, also wenn du das Auto abholst, hier vielleicht mal Werbung, ohne Werbung zu machen, aber wir haben alle unsere Autos und wir hatten parallel zu dem Hauptmietwagen nochmal zwei einzelne Mietwagen, haben wir über mietwagen-billiger.de gebucht. Und
Andersrum, billiger Mietwagen.
siehst du, ich wollte nicht wirklich Werbung machen, aber das funktioniert halt sehr ordentlich und da kannst du auch gut reservieren und bekommst dein Auto. Also das finde ich schon clever und kannst sehr gut vergleichen. Aber wenn du dann am Schalter stehst, hat man so das Gefühl, da ist noch so viel Verhandlungsspielraum. Also jetzt nicht um den Preis zu verhandeln, aber um ein anderes Auto zu kriegen. Und wenn man dann sieht,
Ja.
wie lange die Amerikaner da stehen, wir sind es ja so gewohnt als Deutsche, ne? Du hast deinen Termin, um dein Auto abzuholen und du hast das auf der Liste stehen und dann willst du das auch haben. So, ne? Und
Genau.
dann gehst du da hin, zack, zack, zack und dann gehst du da weg. Und bei den Amerikanern habe ich so das Gefühl, die stehen da und schwätzen teilweise eine halbe Stunde über irgendwas, und du weißt nicht wirklich warum und wieso. Und wir sind ja auch von der Erziehung her sehr obrigkeitshörig, wir Deutschen eigentlich, ne? So bei
Ja.
solchen Vorgängen halt. Und ich
Natürlich, es geht
stand.
ja auch, ist ja auch wichtig und wir kriegen großen Wert in die Hand gedrückt und du zahlst
Ja.
ja auch viel Geld.
Und ich war einmal beim Verleiher im Büro. Die müssen ans Telefon halt gehen, während sie dich auch betreuen halt. Und da hat die gute Dame am Telefon dem Counterpart, den wir nicht sehen konnten, fünfmal in aller Ruhe erzählt, dass er das Auto ab 13 Uhr erst haben könnte.
Ja.
Und dann denke ich, hört er nicht zu oder versucht er da jetzt was rauszuhandeln? Aber gerade was das Upselling angeht, also wenn ihr ein anderes Auto haben wollt oder ihr eine bestimmte Idee habt, da könnt ihr am Schalter noch eine ganze Menge bewirken.
Ja, und was auch für mich anders ist als in Deutschland, und zwar extrem anders. Also als ich das Auto angemietet habe, ich habe mich um die ursprüngliche erste Anmietung von unserem gemeinsamen Mietwagen gekümmert. Da gibt es, also so wie ich das mitbekommen habe, gibt es in Amerika im Prinzip, du nimmst immer Fahren ohne Selbstbeteiligung, wenn ich es richtig mitbekommen habe, weil die Autos, die haben eigentlich alle irgendwo ein paar Dellen, ein paar Macken irgendwie und das Auto mit Autos wird dort anders umgegangen als bei uns. Es ist viel mehr einfach ein Nutzgegenstand als bei uns. Also ich weiß, ich habe als Student bei einer Autovermietung gearbeitet und habe so Autos hin und her gefahren und die auch an die Kunden übergeben. Und da war es halt wirklich immer, die Kunden kamen immer zurück und haben immer gesagt, ja, ist auch nichts dran. So, und waren immer ganz erpicht darauf, dass da bloß kein Kratzerchen dran ist. Und wir mussten als Mitarbeiter auch immer ganz genau gucken, ob da irgendwas an dem Auto dran ist. Und in Amerika habe ich so den Eindruck, so, ja, was, da ist eine Delle, war die schon? Weiß ich nicht. Naja, ist eigentlich auch egal.
Ja, naja, weil die halt auch ganz andere Entfernungen zurücklegen
Ja,
als
ja.
bei uns, ne? Das ist ja gut, jedenfalls fährst du dann irgendwann vom Hof des Vermieters und bist mitten im amerikanischen Straßenverkehr. Eine Sache hast du schon genannt mit den Ampeln, das ist erstmal ungewöhnlich, aber ich finde, das ist eine Sache, da gewöhnt man sich sehr schnell dran, wenn man es auch positiv findet.
Ja, das dauert so einmal quasi aus Versehen in die Mitte der Kreuzung fahren und feststellen, oh shit, die Ampel hängt ja da drüben.
Eine Sache finde ich, die sich ganz grundlegend unterscheidet Amerika-Deutschland, ist, dass die Amerikaner wesentlich entspannter Auto fahren als wir. Also dieses Drängeln und so weiter, immer versuchen als Erster irgendwo durchzukommen, im Stau sich hin und her zu schlängeln, das kennen die nicht. Und ich finde, das beste Beispiel dafür ist der sogenannte Four-Way-Stop. Das ist also eine Kreuzung, auf der alle das gleiche Straßenschild haben, nämlich ein Stoppzeichen mit Four-Way darunter, also ausgeschrieben. Und da ist es dann so, du kommst an, guckst, wer sonst noch steht, sortierst dich quasi in Reihenfolge, wie die vor dir stehen, ein, weißt also, wer vor dir angekommen ist. Und wenn du an der Reihe bist, also wenn alle, die vor dir schon da waren, losgefahren sind, dann fährst du.
Genau.
Und in Deutschland kann ich mir so ein Four-Way-Stop überhaupt nicht vorstellen, weil ich weiß, dass alle BMW, Mercedes-Fahrer sowieso fahren, sobald sie da ankommen. Und dann denken, na, wenn du gerade nicht fährst, fahr ich halt.
Genau.
Nur weil
Das
die
ist ja
Leute
schon.
auch sehr, sehr, sehr behutsam anfahren da.
Das ist ja schon alleine, wenn wir, ich wohne ja hier in so einem ganz alten Stadtviertel, wo überall 30 und überall dementsprechend rechts vor links ist. Und da kommt es öfter mal vor zu Stoßzeiten, dass an so einer Kreuzung halt von allen vier Richtungen ein Auto dasteht. Das ist ja schon ein schier unlösbares Problem in Deutschland. für die meisten Autofahrer, sich dann mal kurz mit einem Nicken oder mit einem Handzeichen abzustimmen, zu sagen, hier, pass auf, fahr zuerst, damit rechts vor links wieder greift. Und was man auch unbedingt wissen sollte, falls du noch nicht in den USA Auto gefahren bist, an diesen Kreuzungen, wo Four-Way-Stop ist, selbst wenn da keine Sau außer dir ist, anhalten, also bis zum Stillstand kommen, weil es ist gar nicht so selten, so hat es ja uns auch Dean erzählt, der ja auch in den USA gelebt hat, es ist keine Seltenheit, dass dann da in der nächsten Straße irgendwo ein Streifenwagen steht, der da mal eben anhält und sich das mal anguckt, ob die Leute, die da an so einem Four-Way-Stop kommen, auch wirklich anhalten, bis zum Stillstand, alle vier Räder stehen und erst dann losfahren. Und wenn du es nicht machst, dann gibt es eine Strafe.
Ja, wie so ein Stoppzeichen aber auch in Deutschland einem ja sagt, ne? Du sollst vollkommen stehen bleiben.
Ja, ja, das stimmt. Stoppzeichen, nur dass es hier natürlich Amerika, sehr selten ist, dass da mal ein polizeiliches Auto steht.
Ja, Stoppzeichen gibt es in Amerika aber deutlich mehr als in Deutschland. Das kann man so sagen, weil die auch auf Parkplätzen ganz viele stoppen. Also der Amerikaner muss beim Autofahren nicht so viel denken wie wir, sage ich mal, weil mehr auf der Straße reglementiert ist. Zumindest, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Und somit hast du halt auch auf Parkplätzen oft Stoppzeichen, wo du warten musst. Und es geht aber immer so ein bisschen um Rücksichtnahme auch dabei. Das ist eigentlich ganz einfach. Ein großer Unterschied dann wieder im Vergleich zu Deutschland ist das Fahren auf dem Highway, der sogenannten Autobahn, ne? der amerikanischen Autobahn, wenn man so will. Genau. Weil du da erstmal deutlich mehr Fahrspuren als in Deutschland. Ja. Und weil alle die gleiche Geschwindigkeit fahren, auch LKWs.
Ja, und da hast du recht, ja.
Und somit ist das öfter mal vorkommt, dass du von einem LKW rechts überholt wirst.
Genau, denn du darfst in Amerika, zumindest in den allermeisten Bundesstaaten, wir hatten zwischendurch mal nachgeguckt, es gibt irgendwie nur ganz wenige Ausnahmen, darfst du auf allen Spuren überholen, also auch rechts. Und das funktioniert da aber auch. Weil einerseits durch dieses Tempolimit, wo ja sowieso alle mehr oder weniger die gleiche Geschwindigkeit fahren und auf der anderen Seite wegen dieser sehr defensiven Fahrweise der amerikanischen Autofahrer, die meisten Leute halt einfach wenig ihre Spur wechseln und dadurch hast du so auf allen Spuren immer mal so ein Vor- und Zurückschieben und das funktioniert aber.
Ja, und wie gesagt, auch auf der Autobahn dichtes Auffahren ist das sehr unüblich. Die können damit auch gar nicht umgehen. Also wenn du das typische Drängeln, sage ich mal, in Deutschland machst, dann denken die, du willst ihnen quasi einen Unfall anhängen. Also Tailgating geht andersrum, ne? Aber nichtsdestotrotz, also das geht dann schon, das ist eine richtige Aggression für sie. Das ist nicht hier irgendwie, du fährst dicht auf, weil du ein potenteres Auto hast in Deutschland, sondern da ist dann so, du willst denen Schaden, Leib und Leben. Ja. So nehmen die das auch wahr und da musst du wirklich als Deutscher dich komplett umstellen, was erstmal einfach ist, wenn du dich einfach nur ans Tempolimit hältst und selbst wenn du ein bisschen schneller fährst, also du wirst relativ schnell rausfinden, dass die Amerikaner sich auch nicht ans Tempolimit halten, sondern alle so 5 bis 10 Miles per Hour drüber fahren und wenn du einfach im Fluss bleibst, passiert dir aber nichts und dann verstehst du auch sehr schnell, dass das eigentlich ein recht angenehmes Fahren ist, vor allen Dingen über lange Distanzen.
Und was die Amerikaner nicht kennen, und das habe ich dir, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag erzählt, wenn vor mir jemand geblinkt hat, der vor mich auf die Spur wollte, dann habe ich halt meistens so die Lücke ein bisschen größer gemacht und eine Lichthupe gegeben und dann sind die immer nicht rübergefahren. Und dann saß ich im Auto und habe so gedacht, meine Fresse, jetzt fahr doch rüber, wie oft soll ich dir denn noch eine Lichthupe geben? Und das hatte ich dir, glaube ich, erzählt. Und hast du auch gesagt, ja, das kennen die hier nicht. Das ist völlig unbekannt. Und auch da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Nicht nur, dass, wenn man denen eine Lichthupe gibt, dass die nicht rüberfahren, sondern das wird dir auch niemand geben. Dir wird auch niemand ein Zeichen geben, okay, kannst rüberfahren, sondern das war für mich auch ein bisschen eine Umstellung. Wenn du die Spur wechseln willst und da ist eine Lücke, dann musst du auch einfach in die Lücke reinfahren. Und da wird auch keiner warten, sondern wenn du dann in die Lücke reinfährst, dann wird der hinter dir auch wieder den Abstand größer machen. Aber da wird niemand sagen, hier komm, ich mach dir eine Lücke auf, fahr rein.
Ja, aber auch da bitte das Ganze mit Vorsicht, wenn die Lücke nämlich groß genug ist nach deutschen Verhältnissen. Also das ist ja deutsche Verhältnisse, ist die Lücke ja groß genug, wenn anderthalb Mal Fahrzeuglänge quasi dazwischen den Fahrzeugen ist. Je nach Geschwindigkeit, aber in der Regel ist das ja fast eine Faustformel für deutsche Verhältnisse. In Amerika würde ich den Wert eher bei 2,5 bis 3 nehmen. Und wenn du quasi nach deutschen Verhältnissen einfach eine Lücke reinfährst, auch das nehmen die eher als Aggression wahr. weil du dann wie ein Proll fährst, ne? Oder jemand, der sehr aggressiv unterwegs ist. Also auch da eher konservativer sein, und das merkt man auch, wenn man die Amerikaner, also ihr werdet sehr viel lernen durch Beobachten da. Und wenn ihr das beobachtet, werdet ihr sehen, dass die sehr gemächlich fahren dann auch, ne? Also, und aus unserer Sicht halt sehr dumm. Ein Fahrzeug, was dann erst drei Fahrzeuge rechts überholt quasi, ja, bleibt dann hinter dem Vordermann plötzlich hängen und schert dann nicht links wieder ein, um den Überholvorgang in Anführungszeichen abzuschließen, sondern die sind halt nur schneller auf ihrer Spur gefahren, bis das nächste Hindernis kommt. Und das ist, hört sich, also wie du schon so ein bisschen lachst darüber, das hört sich lustig an, ist auch erstmal lustig für uns, aber gerade wenn man so den zweiten Tag auf der langen Strecke unterwegs ist, dann merkt man, dass eigentlich super entspannt und angenehm zum Fahren ist.
Ja, das finde ich auch. Wobei ich finde, wie siehst du das? Also, lange Strecken ist ein sehr gutes Stichwort. Lange Strecken in Kombination mit dem Tempolimit. Also auf den meisten Highways, das auch ein bisschen bundesstaatenabhängig ist, 65 oder 70 Meilen pro Stunde Tempolimit. Das kommt so ein bisschen drauf an, wo die gerade langführen. Und ich finde, das wird nach einer Weile schon ein bisschen eintönig. Also wenn nicht ganz so viel Verkehr ist und einfach nicht so viel passiert, dieses gleichmäßige, eintönige Fahren. Wie empfindest du das?
Genau so. Also, das ist erstmal einfach de facto so, wenn ich jetzt vergleiche, ich fahre eine Stunde von Hannover nach Bielefeld oder andersrum bei einer normalen Geschwindigkeit und setze das auf amerikanische Verhältnisse. Man ist als Europäer oder als Deutscher, glaube ich, erstmal ein bisschen gelangweilter im Auto, weil halt es passiert zwar eine ganze Menge, aber dann auch wieder gar nichts. Und die Entfernungen sind halt so. Haben eine ganz andere Qualität, finde ich. Wenn du, also wir hatten einen Tag, da hatte Eckart überlegt, Dino und ich, wir wollten ein bisschen uns erholen. Eckart wollte noch was unternehmen, hat überlegt, ob er nach Palm Springs fährt, von
Genau.
Karlsbad aus. Das waren wie viele Meilen? 300 oder so? Ein Weg? Ich
Bisschen
glaube schon, ne?
weniger, aber so
Aber
ja.
Sagen wir mal, um die 300 Meilen, da bist du in Kilometern umgerechnet bei 450 Kilometern. Und wenn du überlegst, in Deutschland, also in Halle, würdest du dich hinsetzen, wir haben einen Workshop gemacht und oh, fahre ich jetzt noch nach München,
Ja,
hin und
genau.
zurück in Anführungszeichen, oder mache ich was anderes? Da würdest du ja gar nicht drüber nachdenken oder sagen, ich
Ja.
fahre jetzt noch mal nach München, sondern das ist viel zu weit. In Amerika sind die Entfernungen aber, das ist halt normal, dass man sowas macht. Und darum können die Amerikaner ja auch gar nicht verstehen, wenn wir sagen, du, wenn du in Deutschland bist, fahr auf jeden Fall mal nach Amsterdam. Ist ganz geil da. Ja, wieso
Ja.
ein anderes Land? Ja, naja, das sind irgendwie 3 Stunden Fahrt von uns aus. Wie nur 3 Stunden? Also im Auto sitzen, so eine Zeitangabe ist für die sowieso irrelevant, weil die Meilen, das ist schon klar, du sitzt halt da nun mal 5, 6 Stunden im
Ja.
Auto. Ganz normal.
Ein schönes Beispiel dafür finde ich auch, wir haben euren Mietwagen abgegeben und waren erst an der falschen Station oder wollten da irgendwie noch was. Ach genau, wir wollten euch noch als Fahrer eintragen lassen, weil ich das Auto ja vorher geholt habe. Und ich frage die Dame dort am Schalter bei der Mietwagenzentrale von einem anderen Vermieter, sage ich, wo ist denn hier der nächste Herzstandort, wo wir euch beide nachtragen lassen können als Fahrer? Und dann sagt die, ja, right around the corner, Oceanside. Und Dean sagt noch, da können wir hinterm Gebäude, ja, so können wir hinlaufen. Und die so, nee, 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 Oceanside. Und das ist irgendwie 20 Minuten Fahrt entfernt, die nächste Stadt. Aber das ist halt für die einfach so, als würden wir hier irgendwie zum Nachbarn gehen.
Ja, nein, das ist so. Also das ist auf jeden Fall das Verständnis der Amerikaner von Entfernungen und auch was das Autofahren angeht. Und vielleicht auch deswegen, wenn du deine ersten Meter machst, egal ob in Los Angeles, in Denver oder in Washington oder New York, du wirst ja sehr schnell sehen, dieser Klassiker, dass dein Mietwagen, und egal welchen du genommen hast, im Straßenverkehr eher so als Kleinwagen durchgeht. Und wir hatten ja schon das größte SUV von Ford als Auto, den Ford Expedition. Und trotzdem hast du dann die ganzen Pickups, die rund um dich herumfahren, die gefühlt nochmal 2 Meter länger sind und 1 Meter höher. Und das passt aber ganz gut, weil in so einem Auto, je größer das Auto, umso weniger Entfernung fährst du halt, ne? Quasi. Ja, nein, verstehst du, was ich meine? Aber der Hintergedanke stimmt doch. In so einem Ford Expedition kommt dir 3 Stunden fahren, finde ich viel geil oder ganz anders vor, als würdest du das jetzt im Kia Rio machen.
Das
Ist ja auch
stimmt.
klar. Ja, und dadurch, dass die Autos generell in Amerika ein bisschen preiswerter sind als hier, fahren die halt auch in der Regel größere Autos, was natürlich unschön ist, was jetzt Mutter Erde angeht und die Ressourcen, die da verschwendet werden. Aber vielleicht das auch mal harter Schwenk. Ich war begeistert, wie viele Elektroautos wir gesehen haben. Klar, wir waren in Kalifornien, das ist ja quasi der Elektroauto-Staat auch in Amerika. Aber dennoch war ich begeistert, dass wir nicht nur Teslas gesehen haben, sondern auch eine ganze Menge Rivians. Also fand ich schon bemerkenswert. Aber auch normale Autos, ne? So ein Fiat 500e haben wir mal gesehen. Oder
Genau.
ein Ioniq 5.
Den haben wir
Also
sogar relativ häufig gesehen, Ioniq. Ich habe auch drei oder vier Ioniq 6 gesehen.
das ist schon, dass du das Gefühl bekommst, auch die Amerikaner fangen an, das Thema Elektromobilität ein bisschen ernster zu sehen. Mal von den ganzen Tesla-Modellen abgesehen, gefühlt war zumindest jedes zehnte Auto ein Tesla.
Ja,
Würdest du mir
und
recht geben, oder?
an manchen Orten oder an manchen Tagen sogar noch häufiger.
Also von allen Autos, jetzt nicht die Elektroautos, da
Nee, nee, ich weiß, von allen,
war
also.
9 von 10, ja, aber die Zuschauer ja nicht, ne? Der draußen an einem Lautsprecher sitzt. Also von 10 Elektroautos waren 9 gefühlt Tesla,
Ja.
würdest du mir beipflichten?
Ja,
Und
ja.
von 10 Autos waren 1 bis 2 elektrisch. Nee,
Genau, ja.
1. Ja.
Ja, aber also Tesla-Dichte extrem hoch.
Und was ich auch so in der Form noch nicht gesehen habe, wir waren da mehrmals an so einer Outlet Mall, und da war eine Charging-Station mit diesen üblichen 20 Tesla Superchargern, die immer voll waren. Da haben die
Ja.
Leute teilweise angestanden. Habe ich so noch nie gesehen.
Ich auch nicht in Deutschland.
Also das war schon
Ich frage
krass,
mich,
ne?
ob die Region, wo wir da waren, also gerade jetzt spezifisch Karlsbad, einfach nicht so gut ausgestattet ist mit Tesla Superchargern. Keine Ahnung. Weil was mich gewundert hat, obwohl, ja gut, da gibt es halt einfach so viele Teslas. Was mich halt gewundert hat, um uns drumherum, um unser Haus, waren in so 10 bis 15 Minuten Fahrentfernung waren drei Walmarts und an jedem Walmart gab es auch eine Ladestation mit mehreren Säulen. In Amerika ist das in der Regel Electrify America, das ist sowas wie bei uns Ionity. Und da habe ich nie eine Schlange gesehen. Da standen immer Autos, aber da stand keiner an.
Ja, nun könntest du aber auch sagen, dass der Walmart als Supermarkt ja eher für den Amerikaner mit niedrigem Einkommen gedacht ist.
Ja gut, aber da
Und
standen, was stand da rum? Da standen hier Mercedes, EQS standen da rum, Lucid Airs, auch der Rivian ist ja kein günstiges Auto. Also
nee,
ja.
das sage ich aber nicht. Ich sage nur, dass die Dichte der Elektroautos an so einem Standort vielleicht nicht so hoch ist wie jetzt an anderen.
Ja, okay, ja.
Also die fahren
Aber
da
was
wirklich hin,
man.
um zu laden halt, ne?
Ja. Aber was man wirklich auch an dieser Stelle mal sagen muss, und wir sind ja nun beide keine großartigen Verfechter des generellen Tempolimits, aber dadurch, dass du in Amerika ja auf dem Highway überall nur 65 oder 70 Meilen fahren darfst, das sind also so um die 120 km/h im Idealfall, und dann noch die Kombination aus diesem Tempolimit und dem Klima in Kalifornien sind natürlich ideale Bedingungen, um elektrisch zu
Ja,
fahren.
auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Aber
Also.
dennoch, also das, was wir jetzt eben ja lange durchgekaut haben mit den Entfernungen, dass das alles ein Witz ist, die schrubben halt trotzdem auch Entfernungen mit ihren Elektroautos, ne?
Na klar, ja.
Also darum sieht man die halt auch so oft auf der Autobahn. Gut,
Was, ja.
Unterschiede. Ah, nee, ja, oder hast du was?
Nein, ich wollte nur sagen, dass man irgendwann ja dann auch mal, aber du bist gerade noch mal mit Unterschieden gekommen, irgendwann man ja auch mal noch tanken muss.
Achso, ja, dann machen wir tanken erstmal.
Weil das finde
Klar.
ich nämlich auch interessant. Das ist in Amerika nämlich auch anders als bei uns, jedenfalls bei den meisten. In Amerika oder bei uns in Deutschland gibt es ja vereinzelt auch so 24-Stunden-Tankstellen, wo du an der Zapfsäule direkt deine Kreditkarte reinsteckst, dann wird dann ein Betrag geblockt und dann kannst du tanken. In Amerika ist das ja quasi nur so. Das ist ja ungewöhnlich, dass du in die Tankstelle, dass du tankst und dann in der Tankstelle bezahlen gehst.
Ja.
Und dann fährst du da ran und die Zapfsäulen unterscheiden sich auch von den Deutschen. Da hängt dann nicht so eine Batterie von Zapfpistolen wie bei uns für die verschiedenen Benzin- und Dieselsorten, sondern in der Regel hast du nur zwei Zapfpistolen an der Zapfsäule und dann hast du Schalter an der Zapfsäule, wo du auswählst, was willst du denn tanken? Und hast du eine Zapfpistole für Benzin und vereinzelt, wenn es das überhaupt gibt, das gibt es nämlich auch nicht an jeder Tankstelle, dann noch eine zweite für Diesel. Und dann steckst du deine Karte da rein und sagst, okay, ich will tanken, und dann werden die Kreditkartendaten gelesen und dann kannst du zwischen den drei Oktanzahlen des Superbenzins wählen und kannst dann tanken. Und diese Zapfsäulen unterscheiden sich auf noch eine Weise von deutschen Zapfsäulen. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber die sind geräuschlos. Also du hörst nichts. Wenn du das reinsteckst und anfängst zu tanken, ich weiß nicht, ist dir das schon mal aufgefallen?
Nee, überhaupt nicht.
Du steckst den Rüssel in den Tank und fängst an zu tanken und siehst halt, wie die Liter hochgehen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal letztes Jahr, das erste Mal in Amerika war und das erste Mal auch selbst ein Auto getankt habe, habe ich getankt. Und dann ging es los und dann habe ich gedacht, na, wann fängt denn der jetzt endlich an zu tanken? Das gibt's doch gar nicht, das läuft doch gar nicht. Und dann gucke ich auf die Anzeige und dann war halt schon einiges drin, weil diese Zapfsäulen in der Regel völlig geräuschlos arbeiten.
Das ist wahrscheinlich in Deutschland die Pumpe in der Säule und ja, in Amerika eher im Boden oder so, ne?
Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass die einen höheren Durchsatz haben, also dass die schneller voll ist.
Das glaube ich auch tatsächlich, dass die Tankgeschwindigkeit eine höhere ist, einfach weil du mehr Sprit aufnimmst, ne? Also am Ende, weil du ja längere, du hast einen höheren Verbrauch in der Regel. Also ich denke, der Durchschnittsverbrauch pro Fahrzeug in Amerika wird höher sein als der in Deutschland. Allein durch die Pickup-Dichte. Die Tanks sind dementsprechend groß, damit das du trotzdem ein Stückchen kommst mit den Fahrzeugen. Und ja, unser Auto hat ja auch einen 100-Liter-Tank. Ne? Das ist ja eher in Deutschland ungewöhnlich. Das ist so, ich kann mal 100-Liter-Tank. Also mein Range Rover hat auch einen 100-Liter-Tank, verbraucht aber auch eben entsprechend. Ne?
Ja.
Aber tanken in der Tat ist in Frankreich aber auch üblich, ne? Dass du an der Säule direkt zahlst.
Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal in Frankreich getankt habe. Das ist ewig her.
Ja, darum sage ich es. Ich war ja jetzt jüngst erst in Frankreich. Das fand ich auch interessant.
Ja, es gibt noch was. Ja.
Ja, nee,
es gibt noch was, wodurch sich Deutschland, das Autofahren in Deutschland oder das Autofahren in Amerika, gerade an der Tankstelle, massiv voneinander unterscheiden. Nämlich, wenn man mal zur Toilette muss. Okay. In Deutschland ist es ja so, du fährst raus und zahlst dann, wenn du Glück hast, hast du Sanifair, wo du irgendwie 1 Euro bezahlst, wo es dann in der Regel relativ sauber ist. Und dann kriegst du ja so einen Bon zurück, wo du irgendwie 70 Cent oder 50 Cent dann im Shop ausgeben kannst. In Amerika hat eigentlich jede noch so kleine Tankstelle eine Toilette und die ist immer kostenlos. Du musst dir halt nur einen Schlüssel holen. Und die ist jetzt nicht immer total sauber, aber sie ist in der Regel nicht so, dass du reinkommst und sagst, um Gottes Willen. Also kannst schon immer auf Toilette gehen. Und du allgemein, ne, wenn du beim Autofahren aufs Klo musst, du hast immer wieder die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, weil es in Amerika überhaupt nicht geht, anzuhalten und irgendwo in die Wildnis zu pinkeln.
Ja, das wilde Urinieren ist in Amerika nicht nur nicht gern gesehen, sondern auch eine Ordnungswidrigkeit, meine ich. Das ist einfach nicht akzeptiert gesellschaftlich. Also das, was wir in Deutschland kennen, dass die Kerle alle 5 Minuten rausspringen aus dem Auto und in den Wald pissen, wird es in Amerika, wirst du nie sehen, solltest du auch nie machen, weil das könnte wirklich zu Problemen für dich führen. Und was ich noch spannender finde, also du hast das ja gerade so ein bisschen vermischt, also erstmal jede Dorftankstelle hat im Prinzip eine Toilette, das ist richtig. Was aber noch spannend ist, es gibt ja keine Rasthöfe.
Stimmt,
so wie es in Deutschland ist, dass du tanken kannst, essen kannst und noch austreten kannst. Und in Amerika ist es eigentlich schöner, finde ich zumindest. Du hast eigentlich nur Autohöfe. Das heißt, du fährst ab, um zu tanken. Und im Rahmen dieser Tankstelle gibt es dann meistens noch 1-2 Fastfood-Ketten, die sich da auch niedergelassen haben. Und bei allen kannst du dann halt entsprechend deine Notdurft verrichten. Und die Parkplätze oder Rasthöfe, wenn man das so sagen möchte, sind in Amerika so, dass da nur eine Toilette ist quasi. Und in der Regel nur eine Toilette heißt ein größeres Gebäude. Da sind dann auch meistens irgendwelche Candy-Automaten, stehen da noch rum. Das ist alles sehr gepflegt, natürlich vollkommen kostenlos. Und kannst da dann dich auch hinsetzen und was essen und so. Also der Rasthof oder der Rastplatz, das ist das richtige Wort. Der Rastplatz in Amerika ist in der Regel wesentlich schöner als das, was wir in Deutschland so kennen.
Ja. Das stimmt, du hast recht, das hatte ich schon wieder völlig verdrängt, dass es sowas gar nicht gibt, diese Autobahnraststätten wie bei uns. Ich bin nämlich losgefahren vom Flughafen und habe gedacht, oh, bei der ersten Raststätte fahre ich raus. Und da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, seit ich wusste, dass wir da hinfliegen. Da hole ich mir einen Starbucks-Kaffee oder irgendwie so ein super ungesundes Softdrink-Teil. Und dann ist mir auch aufgefallen, ja Mensch, hier sind ja gar keine Rasthöfe.
Ja, also ja. Wenn du jetzt durch den mittleren Westen fährst, dann ist da schon ein bisschen mehr in der Regel. Oder kommt öfter mal was. Wir sind ja jetzt quasi von Kalifornien raus. Nein, von L.A. nur rausgefahren nach unten in Süden. Und du fährst ja quasi erstmal 1 bis 2 Stunden durch L.A., bevor du überhaupt auf den echten Highway kommst, wo da nichts mehr rechts und links ist. Und dann bist du auch schon gleich wieder in Karlsbad. Aber in der Regel ist es halt schon so, dass man alle paar hundert Meilen rausfahren kann. Aber es ist halt wirklich so, du musst dich auch damit anfreunden, wirklich auf Tankstellen dann zu fahren oder zum Fastfood zu gehen, weil du halt nicht urinieren kannst, wenn du gerade willst, ne? So wie das hier richtig in Deutschland üblich ist. Und ich finde es auch sehr angenehm. Ich persönlich, ich hatte mal einen Bekannten da, mit dem bin ich hier nach Berlin gefahren, ein Amerikaner, Trollali, Trollala, alles lustig. Und wir kommen, das werde ich nicht vergessen, weil das für mich noch so prägnant ist, wir kommen in Helmstedt an, da in diesem Museum, was Grenzmuseum, wo ja immer noch ein großer Rastplatz ist, stehen da und ich weiß nicht, rauchen eine Zigarette oder irgendwie sowas und dann kommt ein Bus an. Und aus dem Bus springen halt 30 Leute raus, von denen sich 10 Kerle direkt neben den Bus, direkt neben die Raststelle auf die grüne Wiese stellen und dahin pissen. Und mein Amerikaner hat fast die Augen ausgefallen, konnte es gar nicht glauben, hat sich wild umgeguckt, wann dann die Polizei jetzt kommt, um das zu regeln, weil es war ja quasi ein Riot. Und wenn einem das erstmal bewusst wird, wie wundersam das für andere Nationen ist, schäme ich mich fast so ein bisschen dafür, wie wir Deutschen pissen, nicht pissen, also ticken, dass wir denken, wir können halt überall hin urinieren. Und eigentlich ist es auch ganz schön eklig. Und eigentlich wäre es wirklich schön, es wäre auch so, dass wir mehr auf die Toiletten gehen.
Ja, aber dann müsste auch so sein in Deutschland. Ich finde, es ist ein Unding, dass du eben einfach kostenlos auf eine saubere Toilette gehen kannst, wenn du mit dem Auto unterwegs bist.
Ja, das ist dann der nächste Kulturschock für die Amerikaner, wenn sie da vor dem Sanifair-Ding stehen und irgendwie Geld loswerden sollen, um ihre Notdurft zu verrichten. Das ist wirklich, es ist eine ganz komische Situation. Also ich kenne das ja auch, wie gesagt, dadurch, dass ich gerade in Frankreich war. In Frankreich ist das ja wie in Amerika. Du hast Rastplätze mit guten sanitären Anlagen, die kostenlos sind. Und ich frage mich dann, ist das der Deutsche, der so dumm ist, seine Toiletten, die er zur Verfügung hat, so zu verwüsten und zu zerstören, dass es nicht anderes gibt, außer hier, du weißt schon, die Klos auf unseren Parkplätzen, die dann ein- oder zweimal am Tag ausgekerchert werden und wenn du nicht gerade nach dem Kerchern kommst, kannst du die eigentlich auch nicht nutzen, weil es so eklig ist.
Ich verstehe das auch nicht.
Wesentlich schöner in Amerika oder Frankreich halt, ja.
Es gibt noch eine Sache zum Thema Autofahren und so allgemein Straßenverkehr in Amerika, die ist auf der einen Seite ein bisschen erschreckend und komisch für Leute wie uns, die aus Deutschland kommen oder für mich, der so in seinem Leben bisher so selten in Amerika war und auf der anderen Seite aber irgendwie auch ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber an einem der ersten Tage, muss wahrscheinlich am ersten vollen Tag nach dem Aufwachen gewesen sein, sind wir von unserem Haus losgelaufen in Richtung Strand. Und das sind so 10, 15 Minuten Weg gewesen und allgemein überhaupt schon mal für den Durchschnittsamerikaner ist das ja schon was völlig Verrücktes, dass wir 10, 15 Minuten loslaufen zum Strand. Und dann gab es eine Situation, da sind wir halt ein Stück auf der Straße gelaufen, weil es typisch Amerika keinen Fußweg gibt und du sagst noch, wir laufen einfach auf der Straße, wenn jetzt das nächste Polizeiauto kommt, damit kommen die ja hier gar nicht klar, das kostet bestimmt erstmal $300 Strafe. Und ich finde, das ist so ein typisches Ding, in Amerika ist im Straßenverkehr selbst im Fortschritt in Kalifornien alles darauf ausgelegt, dass du es mit dem Auto machst. Also egal, ob das.
Aber da muss ich dir einmal den Kopf so ein bisschen waschen, Eckert, weil du noch relativ wenig Amerika-Erfahrung hast. Wir hatten tatsächlich Bürgersteige.
Aber also nicht überall. Die hören ja zum Teil einfach auf.
Ja, schon, aber wir sind ja in unserem Neighborhood, also in der Nachbarschaft, gab es schon Bürgersteige. Da war auf dem Weg zum Strand hatten wir 200 Meter, glaube ich, keinen Bürgersteig. Ja. Und ich verstehe, dass du sagst, das geht ja gar nicht. In Kentucky, da wo ich mein Jahr verbracht habe, gab es keine Bürgersteige, bis auf die Innenstadt. Ja, und wenn aber ich da also, von meinem Haus losgelaufen bin, dann durfte ich immer auf dem Rasen der Häuser neben der Straße gehen.
Ja, also, aber ich kenne das aber auch so. Also als ich letztes Jahr in Los Angeles war, war das auch so. Selbst im ganz großen Teil des innerstädtischen Bereichs in Los Angeles oder auch so, gut, Beverly Hills gab es ja wieder welche, aber ist mir das auch aufgefallen, dass einfach keine Bürgersteige da sind, weil es gar nicht dafür gemacht ist, um nicht mit dem Auto unterwegs zu sein.
Ja, und wie gesagt, also so Küstenstädten und Innenstädte siehst du es dann halt doch schon mehr als woanders. Und ich finde, dass in Karlsbad war das schon sehr komfortabel, also was Bürgersteige anging. Weil es aber auch eine Touri-Stadt ist, ne? Und die das Leute stimmt, da, glaube ich, mehr zu Fuß machen, als man das sonst halt machen würde. Aber Bürgersteige sind ein schönes Beispiel wieder. Wir sind einen Tag zu Autohändlern gefahren, weil wir uns das mal so ein bisschen angucken wollten, waren ein bisschen enttäuscht, weil wir keine Gebrauchtwagenpreise sehen konnten, weil der Autohändler von AutoNation war und da musste man quasi über einen QR-Code, sollte man sich den Preis ansehen können und wir als Deutsche mit unserem deutschen Telefon hat das Ding einfach die Preisauskunft verweigert, aber da haben wir einen Parkplatz gesucht. Und dann sagtest du, hier guck mal, am Bordstand ist ja ein roter Bereich.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ich habe da weder drauf geachtet, noch habe ich das gesehen. Das ist tatsächlich so in Amerika, wenn der Bordstein eingefärbt ist zur Straße hin, dann darfst du da nicht parken. Das sieht aus wie ein Parkplatz, aber dadurch, dass der Bordstein, also die Bordsteinkante eine Färbung hat, solltest du da dein Auto nicht hinstellen. Sonst kommt nämlich der Schutzmann wieder und wird da Geld einfordern.
Mhm. Ja,
und
richtig.
Das ist ja eine Sache, also sie lösen das dann nicht über Schilder wie bei uns, also das auch, da steht dann teilweise Parking, no parking at any time oder no parking between sowieso und sowieso Uhr, aber teilweise ist es halt wirklich über die Bordsteinfarben gelöst.
Ja, richtig, also sollte man sich vorher dringend auch mal informieren, bevor man da hinfährt, weil das zum Teil halt auch richtig teuer wird und parken kann auch, bei uns war das jetzt nicht so, ich fand bei uns, wo wir unterwegs waren, also in San Diego zum Beispiel, waren die Preise fürs Parken super human. Aber als ich letztes Jahr mit meiner Frau in Los Angeles war, da war, Alter, es war so teuer, mit dem Auto irgendwo, das Auto irgendwo im Stadtbereich abzuparken. Problem Nummer eins, oft darfst du überhaupt nur 2 Stunden irgendwie stehen, wenn du dann gegen Geld überhaupt parken kannst. Und Punkt Nummer zwei, wenn du irgendwo länger stehen kannst oder auch für diese 2 Stunden, bezahlst du dich dumm und dämlich.
Ja, da mag es teilweise Sinn machen, das Auto im Hotel oder Ferienhaus stehen zu lassen und dir einfach ein Uber zu nehmen.
Genau, genau.
Ja.
Ja.
Ich bin gerade am Überlegen, weil auf der einen Seite, wenn du eine ganze Woche da gefahren bist, kommt dir halt alles so normal vor, ne?
Ja.
Und die Besonderheiten jetzt so rauszuarbeiten. Achso, eine Sache ist auch noch ganz schön. Eckhart an dem einen Tag, als er nach Palm Springs wollte und aber nicht so weit gekommen ist, ist er noch eine recht kurvige Bergstraße gefahren. Mhm. Und sagte, Digga, du, ich bin sogar durch Serpentinen. Und dann sagte ich, ja, ich kenne in Amerika, und da stehe ich auch nach wie vor zu, keine wirkliche Bergstraße, also die wirklich krass ist, weil die Spuren in Amerika sind einfach breiter als bei uns. Also schon die gemeine Landstraße ist halt immer so breit wie bei uns eine Bundesstraße Minimum, weil die Autos halt breiter sind. Und darauf gehen die ja ein halt. Und diese Straße, die wir da gefahren sind, da kommen dir halt auch teilweise Laster entgegen. Also richtig, kennt die schweren amerikanischen Laster. Sodass ich finde, in Amerika wirst du nie, oder zumindest habe ich es noch nicht erlebt, in meiner 30-jährigen Karriere auf irgendwelche Straßen kommen, die dich als Europäer wirklich herausfordern. Es sei denn, du bewegst das Auto, dein Testwagen außerhalb des erlaubten Limits, weil da merkst du dann relativ schnell, dass die halt auf höhere Geschwindigkeiten nicht ausgelegt sind. Ich werde das nicht vergessen, ich bin mal mit dem Mustang nach Kentucky gefahren, da bin ich in, ich weiß es nicht, Chicago, glaube ich, reingeflogen. Chicago oder Detroit. Das war damals halt billiger, sich dann einen Mietwagen zu nehmen und den Rest mit dem Auto zu fahren. Und denke ich so, oh geil, ich habe einen Mustang, yeah, Rock'n'Roll. Und bin dann auf der Autobahn, weil das halt auch, wie gesagt, sehr lange gedauert hat, die Fahrt, ne? Bin dann irgendwann schneller gefahren. Und habe das aber nicht lange gemacht, weil ich gemerkt habe, das Fahrwerk, das geht gar nicht. Also oberhalb des erlaubten Geschwindigkeitsbereichs setzt das Fahrwerk halt auch aus. Und somit, das meinte ich mit dem angepassten Geschwindigkeit. Klar, sobald du schneller fährst, auch auf diesen Bergstraßen, kommst du natürlich in Probleme. Aber in der Regel wirst du nie eine Straße haben in Amerika, die jetzt rein wegen ihrer Beschaffenheit oder wegen Kurvenradius dich irgendwie unter Probleme bringt. Das ist schon alles da sehr entzerrt.
Das ist auch allgemein, ne? Wenn du selbst im Stadtverkehr unterwegs bist, und wir hatten ja nun wirklich echt ein großes Auto, also hier Ford Expedition, ihr könnt das gerne mal googeln, das ist so von der Länge, als würdest du mit einem Sprinter durch die Stadt fahren. Und da könnte man sich jetzt ja auch denken, klappt das? Das klappt, das ist kein Problem. Also abbiegen oder irgendwo sich auf den Parkplatz vom Supermarkt stellen, das ist alles überhaupt kein Problem, selbst mit so gigantischen Karren, weil, wie du es gerade gesagt hast, einfach alles viel größer angelegt ist.
Ja.
Aber da merkt man halt auch, dass die Städte in Amerika eben auch einfach nicht so alt sind, wie viele Städte bei uns in Deutschland, die niemals geplant waren, als sie irgendwann mal angelegt wurden, damit man da überhaupt mit dem Auto durchfährt.
Ja, genau, ja, das ist so. In Amerika gehört das einfach zum Way of Life, ne? Dass du, oder das ist das Life, dass du mit großen Autos von A nach B fährst. Und wir hatten, das finde ich auch nochmal ganz spannend, man sieht in Amerika auch des Öfteren mal verwaiste Immobilien.
Ja.
Selbst in so Touri-Regionen, wo Baugrund eigentlich richtig teuer sein muss. Und wir haben da so ein bisschen drüber philosophiert und Dean meinte dann, er meint, es würde daran liegen, dass das Haus an sich nichts wert ist. Und je nachdem, wie viel das Grundstück wert ist, macht es keinen Sinn, das Haus abzureißen. Das bleibt dann einfach stehen und vergammelt da. Das ist schon, und wenn du dann erst noch rausfährst, Dean und ich sind einen Tag halt nochmal Richtung mexikanische Grenze gefahren, quasi so ein bisschen durch die Wüstenregion, und da stehen dann auch mitten im Nirgendwo irgendwelche Häuser, bei manchen denkst du, okay, das ist bewohnt, siehst es, bei manchen denkst du, die sind verlassen, die sind dann aber bewohnt, also das ist alles ziemlich eher ungewöhnlich, finde ich zumindest für uns Europäer. Das Straßenbild da.
Ach so, apropos ungewöhnliches Straßenbild, ist jetzt natürlich kein besonders schönes Thema hier Richtung Ende, aber es fällt einfach extrem auf. Das ist jetzt vielleicht nicht so verallgemeinernd zu sagen für uns Europäer, weil gerade wenn du irgendwie durch ärmere Regionen in Spanien fährst oder durch ganz große Städte in Spanien, fällt dir das auch auf. Aber bei uns in Deutschland ist das so, gehört das nicht zum Straßenbild. Und das hat mich echt ein bisschen schockiert. Kaum habe ich die Mietwagen, den Vermieter verlassen in L.A. am Flughafen, da geht es dann nochmal so ein bisschen durch so eine Art Industriegebiet Richtung Highway, hast du überall im Straßenbild am Straßenrand und selbst links und rechts von so Highway-Auf- und Abfahrten, überall, wo mal so ein bisschen ein Baum steht, ganz oft einfach irgendwelche Unterkünfte, die sich da Obdachlose gebaut haben. Und du hast auch, und das gehört in Deutschland ja auch nicht zum Straßenbild, du stehst an einer größeren Kreuzung an der Ampel und da stehen 1, 2, 3 Leute, die da irgendwie schnorren, die da Blumen verkaufen oder halt einfach so dich fragen, ob du irgendwie Kleingeld übrig hast oder so. Und das gehört bei uns so nicht zum Straßenbild. Das fand ich schon, ist schon krass, das so direkt mitzubekommen.
Ja, in Deutschland hast du eher mal Leute, die an der Ampel irgendwie Kunststückchen aufführen und sich da so ein bisschen Geld dazu verdienen, aber die große Anzahl an Obdachlosen in Kalifornien, das hat natürlich auch einen Grund, weil Kalifornien, wir waren ja jetzt auch im Dezember da, hast du Temperaturen um die 20 Grad, das ist natürlich wesentlich angenehmer, als wenn du zeitgleich in Denver wärst, wo es schneit und eher so minus 10 Grad hat. Dennoch ist es wirklich ist es bemerkenswert. Und ich fand es halt sehr schön, Dean, der ja auch sehr Amerika erfahren ist, da auch mehrere Jahre gelebt hat, ist nach Amerika geflogen mit einem Batzen Bargeld. Ich weiß nicht, ob du Bargeld dabei hattest, ich hatte keins dabei. Und hatte das hauptsächlich mit, um das den Obdachlosen zu geben.
Ja, immer halt so eine 1-Dollar-Note, ne?
Genau, gehört aber in Amerika im Prinzip auch zum Leben dazu, dass du, weil es da ja keine Sozialhilfe gibt, kein soziales System, dass du quasi als jemand, dem es besser geht, die moralische Verpflichtung hast, was abzugeben an die, die weniger haben. Und so ist dieses in Anführungszeichen Betteln an der Ampel auch nie aggressiv. Und
das stimmt,
die stehen da im Prinzip und sind gewohnt, dass ihnen Leute ein bisschen Geld zustecken.
Und und also wirken auch tatsächlich sehr dankbar, wenn du dann irgendwie 1 Dollar oder 2 Dollar oder so ihnen gibst. Ja.
Ja. Und ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil mir geht es gut, ich bin kein Obdachloser, aber man hat ja oft in den Fußgängerzonen in Deutschland das Gefühl, dass man sehr aggressiv zum Teil angegangen wird, was das Betteln und Schnorren angeht. Das ist zumindest in Amerika auf keinen Fall aggressiv. Wird
Nein.
aber dafür, denke ich, bekommen die auch einfach mehr, weil es im System einfach so verankert ist. Hier in Deutschland sagst du dir, hey, beantrage doch hier irgendwie Sozialhilfe oder so. Also was man so denkt als jemand mit wenig Weitsicht zu dem Thema zumindest. Und das denken die Amerikaner halt null, weil es das nicht gibt. Und somit bist du sofort in der Verpflichtung drin. Und ich war nachher auch so ein bisschen, ich habe mich, na, geschämt ist nicht das richtige Wort, aber ich fand es schön, dass Dean daran gedacht hat und ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich das nächste Mal nach Amerika fahre, dass ich das genauso mache, dass ich zumindest irgendwie so $50 mit habe, um die verteilen zu können, weil mir geht's gut. Und
Ja, ja.
ja. Aber du hast schon recht, das ist schon relativ krass. Und auch der Zwischenpunkt. Also aus dem sozialen System zu fallen in Amerika ist natürlich noch viel einfacher, weil es kein soziales System gibt. Aber
Genau.
es scheint da jetzt so eine Zwei-Phasen-Geschichte zu geben. Du hast noch einen Job und kannst dir einfach keine Wohnung mehr leisten.
Das finde ich auch krass, ja.
Und dann, das habe ich in der Form noch nicht gesehen, ist jetzt eine hohe Dichte an runtergekommenen Wohnmobilen am Start.
Ja,
Also
und das ist dann nicht
du.
so cool Vanlife, weil es gerade in
Nee.
ist, sondern das ist scheiße Vanlife, weil dafür reicht es gerade noch so.
Genau, und du hast dann aber auch, also gerade da, wo wir den Mietwagen abgeholt haben, das haben wir zeitversetzt nach dir gemacht, dann auch im Dunkeln, hast du eine große Anzahl auch von abgefuckten Wohnmobilen, wo du dich gefragt hast, sind die da zum Abwracken, stehen die da oder wohnen da noch welche drin? Und ich glaube, das
Ja.
war genau die Sache. Und selbst bei uns im hübschen, adretten Touri-Ort Karlsbad bist du nicht umhergekommen, um zu merken, dass da hin und wieder Camper standen, die ganz augenscheinlich nicht dem Leisure dienten, also dem Vergnügen, sondern das waren halt Behausungen, ne?
Ja.
Und das ist auch krass. Ich meine, ich freue mich für jeden, der mit so einem Wohnmobil dann klarkommt, bis er wieder genug verdient oder weiterziehen kann. Aber das ist halt in Amerika alles viel, viel schwieriger als bei uns.
Ja.
Ja.
Ach, was für ein schwieriges Thema zum Abschluss. Komm, zum Schluss, damit wir ein bisschen noch zu diesem Thema kurz wegkommen, ein für uns Deutsche etwas angenehmerer Punkt beim Autofahren in Amerika. Wenn man denn das dann alles geschafft hat mit dem Tanken, dann ist es im Moment auch wieder so, das Tanken ist günstiger für alle, die das interessiert. Im Moment dort in dem Bereich, wo wir waren, lagen wir immer so mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber, um $5 die Gallone. Das ist also so ungefähr 1,20, 1,30 pro Liter für den Liter super. Das ist dann also wieder ganz angenehm. Und wenn man mehr so ins Landesinnere fährt, dann wird es auch noch günstiger. Genau, ja. Aber ich erinnere mich auch, als ich letztes Jahr da war in Los Angeles, habe ich auch für über $7 die Gallone getankt. Das ist dann also fast das Preisniveau wie bei uns, um die 2 € pro Liter.
Ja, das ist auch nicht mehr alles ganz so witzig in Amerika. Wobei ich denke, dass du, wenn du in Richtung Mittleren Westen fährst, dass der Sprit da noch mal ein bisschen preiswerter wird. Weil
Ja,
dann müssen sie
ja.
das, die brauchen den ja, ne?
Genau.
Ja, Kinder, das war so ein bisschen Autofahren in Amerika. Und ich glaube, wir verabschieden uns jetzt einfach. Nee, warte mal, wir haben noch was im Dokument stehen. Auch wenn wir jetzt über der Zeit schon sind.
Haben wir?
Ja. Weil ihr es gerade in eurem Podcast erwähnt habt, mit welchen Liedern
Ach
testet ihr die
ja.
Soundsysteme im Auto? Wir haben aktuell keine festen Lieder,
Es
würde ich
gibt
mal
zwei Lieder,
sagen.
die benutze ich ganz gerne dafür, sage ich mal. Die benutze ich nicht immer, aber die benutze ich gerne dafür.
Oh, Eckart, welche Lieder
Ja.
sind das denn?
Entschuldigung. Das ist einmal Tennessee Whiskey von Chris Stapleton.
Ja, das haben wir die
Kann
letzten Male auch immer angespielt.
ich auch begründen, warum? Weil das ist so ein sehr weicher Sound. Und wenn du ein gutes Soundsystem hast, ein gutes Soundsystem kriegt das bei dem Song hin, diesen weichen, raumfüllenden Klang trotzdem auch sehr kraftvoll wiederzugeben. Und sobald die Soundsysteme etwas schlechter werden, merkst du, dass du nicht mehr diese Fülle hast, die dieses Lied bieten kann, wenn du ein gutes Soundsystem hast. Und hast du gerade gelacht?
Was? Nein.
Hast du gerade. Okay, ich dachte, du hast gelacht.
Nein, Song Nummer zwei? Ich wollte eigentlich, wenn du mich kurz dazwischen lässt.
Ja, natürlich.
Ich finde wirklich, dass dieser Song von Chris Stapleton kann dir eine Gänsehaut vermitteln.
Das
Lied in der Substanz ist so gut, dass du im Auto sitzt und Gänsehaut kriegst.
Genau, aber eben nur, wenn das Soundsystem das kann.
Genau. Und das ist für uns ganz entscheidend. Ich weiß noch, wie wir im ID7 gesessen haben. Wo ja dieses Beats-Soundsystem ist, wo wir beide gedacht haben, wir wollen eigentlich das Radio gar nicht anmachen, weil wir Beats in der Regel sehr schlecht finden. Und wir haben beide sowas gedacht, wie, oh, Alter, das ist richtig geil. Das macht Spaß. Nee, gar nicht wahr. War das
Nein. Das war im Smart Hashtag 3.
Ah, verdammt.
Im ID7 ist ein Harman-Kardon-System.
So ne? Ja, das war gar nicht so gut. Aber im Smart, das war schon sehr gut. Aber genau. Nicht sehr gut, sondern es war gut. Wo hatten wir denn das letzte Mal so richtig Gänsehaut?
Im i5.
Oh ja, ja, das war schön. Und da ist wirklich dieses Tennessee Whiskey
von
Chris Stapleton ist wirklich ein Hammer-Song. Egal, ob man jetzt Country mag oder nicht, aber das ist so ein richtiges Volumen da. Ja, gut, okay.
Zweiter genau. Song, den du nennen wolltest. Und der zweite Song ist Carpet Crawlers. Die Songs sind übrigens beide auch auf unserer Playlist. Und Carpet Crawlers nehme ich deshalb gerne, weil das bei dem Song so ist, du hast so eine Abwechslung aus so ganz feinen Tönen in der Höhe und dann fadet da so eine richtige tiefe Wuchtigkeit mit rein. Und das kann halt auch nicht jedes Soundsystem darstellen.
Ich spiele in der Regel nicht, also ich habe es früher auch gemacht, hatte ich irgendwie so eine feste Playlist zum Testen von Infotainment-Systemen. Das habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich weil es mir zu langweilig wurde. Was ich ganz gerne mache, dass ich nochmal irgendwas Hip-Hop-mäßiges anspiele. Da merkst du sehr schnell bei den Bose-Systemen zum Beispiel, die springen darauf meistens sehr gut an. Ne? Also alles, was so basslastiger ist, hört sich da gleich viel geiler an als irgendwie so ein Country-Song oder so. Und was ich auch ganz gerne nochmal anspiele, ist sowas wie Red Hot Chili Peppers als ich sag mal Uplift-Rock, ne? Also als schneller Rock. Und dann nochmal als krasser Vergleich sowas wie Metallica, dass du die unterschiedlichen Genres, und das ist ja das Schöne auch gerade bei Eckhardt und bei mir, wir hören ja eigentlich durch die ganzen Genres durch gerne Musik.
Ja.
So wie wir gerne Auto fahren. Ne? Wir sagen nicht hier Kleinwagen scheiße, schnelles Auto geil, sondern wir fahren halt gerne Auto und so ist es mit der Musik ja ähnlich. Und gerade wenn du durch die ganzen Genres einmal durchgeklickt hast, dann hast du wirklich ein sehr gutes Empfinden, wie das Soundsystem funktioniert. Das ist aber, glaube ich, für euch da draußen gar nicht so entscheidend, sondern wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde, also ich müsste das trotzdem machen, aber viele Leute hören ja dann eher nur Reggae oder nur Rap oder nur Soul. Da würde ich mir eine Playlist zusammenstellen von deinen persönlichen Lieblingsliedern und die würde ich mit ins Auto nehmen und das einmal durchhören, weil das ist ja dein Auto, was du die nächsten 2, 3 bis 10 Jahre fahren möchtest und dann soll es sich ja für dich gut anhören. Und das finde ich auch relativ egal, was ich dazu sage oder was Eckhardt dazu sagt, obwohl wir, meine ich, da eine sehr gute Expertise haben, was Soundsysteme angeht. Aber ich werde das nicht vergessen, als ich angefangen habe damals mit Jens, hat Jens sehr oft an Stellen gesagt, wo ich gesagt habe, naja, ist eher so durchschnittlich, fand er gut. Und was hat das denn damit zu tun, dass ich sage, es ist durchschnittlich, wenn Jens es doch gut gefällt?
Ja.
Also ich finde, Soundsystem ist was sehr Individuelles, guckt, ob es euch gefällt, das ist viel wichtiger, als ob es uns gefällt.
So ist das, sehr gute Aussage. Komm! Das soll es gewesen sein. Eine Stunde acht, meine Güte.
Sehr gut, Eckhardt.
Ja, ich verabschiede mich wie immer und fange an und sage Tschüss.
Bis dann.
Euer Eckhardt.
Euer Jan.